So, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann bitte schlagt mit mir auf zum Propheten Jeremia. Jeremia Kapitel 2. Jeremia 2 und ich lese Vers 20 und 21. Denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen, aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt. Und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Ich bin sicher, ihr alle kennt den Bericht von der Berufung des Jeremia zum Propheten durch den Herrn im 13. Jahr der Regierung des Königs Josia, also im Jahre 629 vor Christus. Wir lesen davon im Kapitel 1 von Jeremia. Dort lesen wir auch die Einwände des Jeremia in Vers 6. Er sagt, Herr, ich tauge nicht zum Predigen, denn ich bin zu jung. Und die Ausleger sind der Meinung, er war ungefähr 20 bis 25 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wir lesen dort auch die Antwort des Herrn auf diesen Einwand, denn er sagt in Vers 7, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dich heiße. Und am Ende dieser Berufung versichert ihm der Herr in Vers 19, denn ich bin bei dir. Nichts tröstet einen mehr als der Gedanke, dass der Herr bei mir ist. Egal, wo jeder von euch steht. Einfach zu wissen, der Herr ist bei mir. Auch wenn ich im Moment nicht alles verstehe, aber der Herr ist bei mir. Und dann bekommt dieser Jeremia seine erste Botschaft, seine erste Predigt. Und was für eine gewaltige und mächtige und schwierige Botschaft ist es. Er soll diesem Volk Israel all seine Übertretungen vorhalten, all seinen Götzendienst, ihren Abfall vom Herrn. In der ersten Predigt, in der allerersten Predigt, aber hier war kein Prophet, der zu jung war und nicht zum Predigen taugte. Hier war ein junger Mann, dem der Herr das Herz und den Mund angerührt hat mit Feuer vom Himmel. Der bekannte Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon, der ja selbst in ganz jungen Jahren zum Predigen berufen wurde, sagte einmal, Zitat, wenn ich nur noch Zeit hätte für ein Gebet, bevor ich sterben würde, so würde ich Folgendes bitten, Herr, sende deiner Gemeinde Männer voll heiligen Geistes und Feuer. Gib einer Versammlung solche Männer und ihr Fortschritt muss gewaltig sein. Halte solche Männer zurück und gib stattdessen Universitätsgentlemen mit großer Bildung und Gelehrsamkeit, aber wenig Feuer und Gnade, stumme Hunde, die nicht bellen können und augenblicklich wird diese Versammlung sterben oder verfallen. Wie wichtig ist solch eine Ermahnung in der heutigen Zeit, wo Menschen sich selber mehr lieben als Gott, wo sie den Schein der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen, wo sie sich Lehrer aufhäufen, nach denen ihnen die Ohren jucken, wo es Mogelpackungen gibt von der Kanzel, anstatt die Wahrheit, wo es Zuckerwatte gibt von der Kanzel, anstatt Schwarzbrot aus dem Wort Gottes. Das Thema der Predigt von Jeremia, aus der wir gerade diese zwei Verse gelesen haben, lautet also: Das Abfallen vom Herrn, von seinem Wort und von seinen Wegen. Das Verlassen der ersten Liebe, ein Zurückweichen, ein Abgleiten, ein Abrutschen, das, was man im Englischen Backsliding nennt. Ein Zurückrutschen, ein Zurückfallen. Da, wo die einen vorwärts gehen, da fallen die anderen immer weiter zurück. Und diese Kluft wird immer größer. Diese Distanz wird immer größer. Was für eine furchtbare und ernsthafte Sache, die den Herrn verunehrt, die Christus zurückweist, die den Heiligen Geist betrübt, die das Gesetz Gottes mit Füßen tritt und drauf rumtrampelt und das Evangelium der Gnade missbraucht. Und wenn es eine Überlegung gibt, die beschämender und demütigender ist als alle anderen, dann wohl diese: Wie kann ein wahrer Gläubiger nach allem, was Gott für ihn getan hat, nach all den reichen Beweisen seiner Liebe und Gnade, nach all der Geduld und Freundlichkeit in der Erziehung, nach aller Treue des Herrn, nach all der Hilfe in 100.000 Beispiele, nach all den Erfahrungen von erhörten Gebete und gelernte Lektionen, wie kann in solch einem Herz noch immer etwas existieren, das zum Abfallen vom Herrn bewegt? Es ist eine furchtbare, ernste und doch wohl weit verbreitete Sünde, die sowohl den jüngsten Gläubigen wie auch den ältesten und reifsten Gläubigen ereilen kann. Eine Sünde, vor der oftmals in der Bibel gewarnt wird. Aber es hat Gott wohlgefallen, zwei Männer im Besonderen zu gebrauchen, um sehr umfangreich vor dem Abfall vom Herrn zu warnen. Und das sind einmal Jeremia und Hosea. Hosea schreibt in Hosea 11,7: Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Gar niemand. Niemand. Es ist eine ernste Wahrheit und eine Wahrheit, die unsere Seele mächtig berühren und erschüttern sollte. Dass das Leben Gottes in der Seele des Menschen solche Schwankungen erleben kann, wo dieses geistliche Leben und Liebe und Leidenschaft und Eifer so nachlässt. Es kann nicht sterben, das geistliche Leben. Es ist ewiges Leben, das Gott uns schenkt. Und er wird dieses Leben bis in die ewige Herrlichkeit bewahren, das angefangene Werk vollenden. Kein Zweifel. Psalm 138, Vers 8 heißt es: Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währet ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Und viele andere Verse derselben Art, die uns zeigen, dass wir nicht völlig abfallen können und das Heil verlieren können. Aber, oder lass mich das vorher noch sagen. Genauso schreibt der Westminster Glaubensbekenntnis, Artikel 17, Absatz 1. Der wahre Gläubige kann weder ganz noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen, sondern wird gewiss darin bis ans Ende beharren und ewig selig werden. Ich wiederhole es nochmal. Der wahre Gläubige kann weder ganz noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen, sondern wird gewiss darin bis ans Ende beharren und ewig selig werden. Aber, und jetzt kommt das Aber. Es gibt dieses Abrutschen, dieses Zurückbleiben, dieses Verlassen der ersten Liebe. Da, wo Gottes Wort uns einst gepackt hat und uns gefreut hat, hat es seinen Grip verloren. Und das, was uns früher die Seele gewärmt hat, das lässt uns jetzt kalt. Und so beginnt Jeremias Botschaft an das Volk mit einer Erinnerung an die Anfangszeit dieser ersten Liebe. In Kapitel 2, Vers 1 schreibt er: Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich: So spricht der Herr, Ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Israel war damals dem Herrn geheiligt, der Erstling seines Ertrages. Alle, die es verzehren wollten, machten sich schuldig. Es kam Unheil über sie, spricht der Herr. Siehst du das? Wie das war in der Anfangszeit. Da war diese Liebe da, diese Zuneigung zum Herrn. Da war echte Nachfolge da, in der Wüste, schreibt er. Da war Heiligung da. Da war Frucht da. Und nun hat sich das Volk zu den Götzen gewandt. Im Vers 13 heißt es dann, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich. Falscher Vers hier. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und die Züchtigung des Herrn ist die Folge. Im Vers 19 lesen wir dann, deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Siehst du, wir können hier Sonntagmorgen sitzen, Sonntag für Sonntag. Wir können diese Lieder singen, wir können unsere Bibeln aufschlagen, wir können sagen, wir sind reformiert und wir glauben an die 5 Punkte des Calvinismus und an die 5 Solas der Reformation. Und wir singen all diese Lieder und wir hören diese Gebete und wir hören die Predigt. Und wir können ganz orthodox sein in all dem. So wie Ephesus orthodox war und trotzdem die erste Liebe zum Herrn verlassen habe. Oder so wie die Gemeinde in Sardis einen Namen habe und tot sein. Beide Propheten, Jeremia und Hosea, kommen immer wieder auf dieses Thema zu sprechen und warnen das Volk und rufen es zur Umkehr. Und es ist eine Gefahr, in der wir alle stehen, dass wir auf die eine oder andere Art vom Herrn abfallen, wenn wir nicht wachsam sind. Der Puritaner Richard Baxter unterscheidet 3 Arten des Abfalles. Er unterscheidet erstens das lehrmäßige Abfallen, zweitens das mentale innere Abfallen des Herzens und drittens das Abfallen in der Praxis im Leben. In unserem Text beschäftigen wir uns nur mit dem zweiten und mit dem dritten. Das innere Abweichen des Herzens und das äußere Abweichen in der Praxis im Leben. Es ist erstaunlich, wie viele Facetten und Details und Aspekte des geistlichen Abfalls vom Herrn uns hier durch Jeremia aufgezeigt werden. Und auch wenn es sich hier um einen ganz extremen Abfall handelt, der in sehr drastischer Art und Weise beschrieben wird, so gelte doch dieselbe Prinzipien für uns genauso. Jeremia zeigt uns hier sehr deutlich und klar einige der Ursachen und Auswirkungen des geistlichen Abfallens vom Herrn. Und er zeigt uns den Weg heraus aus diesem Dilemma. Und er kehrt im ganzen Buch Jeremia immer und immer wieder zu diesem Thema zurück. Er muss viel leiden dafür, dass er das predigt, dieser junge Mann. Das ist keine Botschaft, die gern gehört wird. Aber es gibt wohl kaum eine andere Stelle in der ganzen Bibel, wo uns so deutlich und detailliert und tiefgründig in dieses Geschehen hineinblicken lässt, wie hier in Jeremia Kapitel 2. Wir beginnen hier in Vers 20. Denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen, aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt. Und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganzem echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Wie? Und der erste Punkt ist der, das Abfallen vom Herrn ist immer unsere eigene Schuld. Das Abfallen vom Herrn ist immer unsere eigene Schuld. Wir können nie sagen, Herr, das ist deine Schuld. Wir müssen hier in solche schwierigen Umstände leben, in einer gefallenen Welt, in einer gottlosen Welt. Du weißt, was es da für Probleme gibt. Wir finden nicht alles, was wir brauchen. Und deshalb gehen wir auf alle Höhen und unter alle Bäume, um nach Befriedigung durch diese Götze zu suchen und geistlichen Ehebruch zu machen. Aber diese Verse in Jeremia zeigen uns ein anderes Bild. Der Herr sagt, nein, 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 nein. Ich habe von meiner Seite aus alles getan, was nötig ist, damit mein Volk, meine Kinder leben und bestehen können und Freude haben können. Es liegt nicht an mir. Also hier müssen wir anfangen. Aller Abfall beginnt bei uns. Gott hat einen süßen Weinstock, eine Edelrebe gepflanzt, sagte er, einen besten Samen. Wenn nun ein bitterer, wilder Weinstock dabei rauskommt, dann liegt es an uns. Die hätte wunderbare Früchte bringen können. Sie hätte den Weinberg nur weiter richtig pflegen müssen und behandeln müssen und bearbeiten müssen. Die Schuld ist nicht der Herr. Schuld ist nicht irgendjemand anders. Schuld sind nicht die Umstände. Und dass das christliche Leben nicht zu schaffen ist, weil es zu schwer ist und es ist unvermeidbar, dass wir abrutschen und fallen und straucheln. In Wahrheit sind es unsere Pflichten und die Dinge, die wir versäumt haben, wo wir uns selber schwächen. Es ist immer genügend Gnade vom Herrn da. Immer. So, wir müssen die Schuld bei uns selber suchen. Das scheint uns vielleicht am Beginn sehr entmutigend, ja, das so zu hören. Aber diese Sicht ist notwendig. Die ist richtig. Wir sind nicht wie die Welt, die ihre Sünde immer entschuldigt und rationalisiert, wegredet, so diese Opfermentalität hat. Ja, ich kann ja nichts dafür. Dann wird die Schuld immer in die schwierigen Umstände, in unserer Vergangenheit und so weiter gesucht. Auf Dinge die Schuld geschoben, für die wir nichts können. Als Christen sollte uns das klar sein, dass das falsch ist. Und doch sagen wir uns das noch viel zu wenig. Das Abfallen vom Herrn beginnt immer bei uns selbst, in nichts anderem. Vers 22. Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott, der Herr. Das ist der Gedanke in diesem Vers, schließt er selbst, wenn wir sehr starke und kostspielige Mittel ergreifen, um uns zu reinigen, richten wir nichts aus. Weil die Sünde des Abfallens sehr ernst und sehr tief ist. Sehr tief in uns drinsteckt. Unsere Sicht von Sünde ist viel zu schwach, oberflächlich. Wir haben die Macht der Sünde noch nicht verstanden. Wir sehen sie immer noch als harmlos an, unterschätzen sie. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir können uns manches erlauben und es wird gar nichts passieren. Alles nur oberflächlich. Aber sobald wir Sünde nicht mehr ernst nehmen und auf die leichte Schulter nehmen, fallen wir auf die eine oder andere Art. Und es gibt unzählige Einflüsse von außen, und das ist kein Widerspruch zu Vers 21, die uns mit solchen Gedanken bombardieren und uns die Sünde als etwas nicht so Ernstes darstellen, selbst innerhalb von christlichen Kreisen. Es gibt so viele Kompromisse, Weltförmigkeit unter Christen, wir gewöhnen uns daran. Und es untergräbt unsere Sicht von Sünde. Sünde ist ein Monster. Es ist ein Monster. Und wir müssen sie ernst nehmen. Und hassen und bis aufs Blut bekämpfen. Sie ist nicht etwas, mit der wir leichtfertig umgehen können und dann am nächsten Tag ganz leicht mit Seife wieder abwaschen können, wie er hier sagt. Sünde trennt uns von Gott. Sünde verletzt unser Gewissen. Sünde beeinflusst Gemeinschaft mit Gott und anderen. Warum beten wir so wenig? Warum studieren wir unsere Bibel so wenig? Weil wir Sünde nicht als so gefährlich ansehen. Wir denken, es geht auch mit wenig Aufwand. Oder? Vers 23. Wie kannst du sagen, ich habe mich nicht verunreinigt und bin den Balen nicht nachgelaufen? Schau doch deinen Weg im Tal an. Erkenne, was du getan hast, du leichtfüßige Kamelin, die kreuz und quer läuft, die Eselin, welche die Wüste gewohnt ist, die in der Begierde ihrer Lust nach Luft schnappt, wer kann sie aufhalten in ihrer Brunst? Siehst du, das Volk plädiert immer noch nicht schuldig. Aber die Augen Gottes und ihr eigenes Gewissen überführen sie von etwas ganz anderem. Wir haben hier das Bild von einer Kamelstute und Wildtiere in der Brunstzeit, die hin und her laufen. auf der Suche nach einem männlichen Gegenüber. Und Jeremia sagt, so ist das Volk auch. Völlig von seiner Lüste, von seiner Begierde getrieben, nach allem, was ihnen attraktiv vorkommt. Jede Sünde, die lockt, ohne Bedenken, ohne Nüchternheit, ohne Selbstsucht. Und so ist es bei uns auch, ihr Lieben. Die Schnellstraße zum Abfall ist hier, wo wir ohne Wachsamkeit und Nüchternheit einfach gedankenlos allem folgen, worauf wir gerade Lust haben. Alle Einladungen, die wir bekommen, die Dinge, die wir uns ansehen, die Dinge, wie wir uns anhören und so weiter und so weiter. Und sobald wir all diese Vorsicht und diese Wachsamkeit auf die Seite legen, dann sind wir nur noch wie ein Tier. Nur noch getrieben von unserer Lüste und Begierde und was uns Spaß und Vergnügen verheißt. Alles Rationale ist ausgeschaltet. Das gilt nicht nur für einzelne Christen, es gilt für ganze Gemeinden, die jeder neue Erfindung nachjagen und dem, wonach das Fleisch gelüstet. Weder Gott noch sein Wort kann uns aufhalten. Man ist hin und her getrieben zu den Götzen. Nichts kann uns aufhalten, haben wir gerade gelesen, Vers 24. Nichts. Nichts kann aufhalten. Wie ein Wild in der Wüste in der Brunstzeit. Ja, ein wildes Tier. Nicht ein Arbeitstier, nicht ein Tier, das unter dem Joch eingespannt ist, ja? Wo Disziplin da ist. Es ist ein wildes Tier, es geht einfach hier und da völlig unbeherrscht und losgelassen. Egal, was die Welt und der Teufel ihnen anbietet, dem wird nachgelaufen. Und sie können sehr viel Eifer, sehr viel Energie investieren, sehr viel Zeit investieren, eventuell sehr viel Geld investieren in das, was ihnen attraktiv erscheint und denen Lüste nachjagen. Wie ein Tier. Wer will solche aufhalten, sagt er. Hosea 4, Vers 17. Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt. Lass es hinfahren. Nur Züchtigung hilft dann oftmals noch. Das ist die Gefahr, wenn wir alle Gebote und Einschränkungen und Maßstäbe und Regeln ablegen wollen und nur noch wie die wilden Tiere allem nachjagen. Und deshalb wollen viele in der Gemeinde nicht das Wort Gottes klar und deutlich gepredigt und ausgelegt. Das ist zu engstirnig. Das gibt mir schlechte Gefühle, Schuldgefühle. Das schränkt mich zu sehr ein. Wir wollen unsere Freiheit, unseren Spaß. Das ist eine falsche Freiheit, ein falscher Spaß. Und er führt unweigerlich zum Abfall. Vers 25. Bewahre deinen Fuß vor dem Barfußgehen und deine Kehle vor dem Durst. Aber du sprichst, nein, da wird nichts raus. Denn ich liebe die Fremden und ihnen will ich nachlaufen. Noch einmal das Bild des wilden Tieres, das einfach nicht hören will. Alle Warnungen, alle guten Ratschläge werden einfach abgelehnt und ignoriert. Einfach stur. Halsstarrigkeit kommt hier ins Bild. Barfuß und ohne Wasser in der Wüste. Das muss zu Schade führen. Aber sie wollen es nicht hören. Für sie zählt nur noch ihre Lust und Begierde. Schon bald werde sie keiner Versuchung mehr widerstehen. Wenn sie jemand in Liebe korrigieren und warnen will, sind sie stur, dickköpfig, völlig gefangen in der Sünde und in den Versuchungen. Da ist kein Widerstand mehr. Da ist kein Kampf mehr da. Kein Suchen des Herrn im Gebet für Gnade und für Kraft. Unsere sogenannte Freiheit hat uns längst in die Gefangenheit geführt. Wie Israel, 70 Jahre. Niemand kann uns helfen, niemand kann uns ändern. Einfach nur stur gegen alle Warnungen, gegen alle Ratschläge, gegen alle angebotene Hilfe. Einfach stur. Psalm 68, Vers 7 heißt es, Gott ist es, der die Einsamen nach Hause bringt, Gefangene hinausführt ins Glück, Widerspenstige aber bleiben in der Dürre. Widerspenstige aber bleiben in der Dürre. Vers 26. Wie ein Dieb sich schämen muss, wenn er ertappt wird, so ist das Haus Israel zu Schanden geworden. Sie, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater und zum Stein, du hast mich geboren, denn sie haben mir den Rücken zugewandt und nicht das Angesicht zur Zeit ihres Unglücks. Aber werden sie sagen, mache dich auf, und rette uns. Hier ist der Punkt. Diese Leute sind noch nicht einmal beschämt über all dem. Über all ihrem Tun, kein bisschen. Sie sind es erst, wenn sie dafür gerichtet werden. Wie bei einem Dieb, sagt er hier. Er schämt sich nicht. Er ist erst beschämt, wenn er erwischt wird. Vielleicht wusste selbst Frau und Familie und Kinder nicht, dass er ein Dieb ist. Erst wenn er erwischt wird, und dann ist er auch nicht wirklich beschämt, sondern eben in der Verlegenheit, weil er erwischt worden ist. Und so ist es mit dem Abfall von Gott. Wir sind nicht beschämt über unser Handeln. Wenn wir einmal da sind, an diesem Punkt, wo wir vom Herrn immer weiter weggehen, dann sind wir irgendwann nicht mehr beschämt über unser Handeln. Wir wärmen uns an fremde Feuer wie der Petrus. Oder? Und wenn uns jemand anspricht, dann leugnen wir. Mit Verfluche sogar, unter Umständen. Wir sind ja beschämt über unser Handeln. Dass wir Dinge denken und tun, vor denen wir früher zurückgeschickt werden. Dinge, die wir früher, wir hätten es gar nicht zugelassen. Alle unsere Überzeugungen sind vergessen. Erst wenn alles ans Licht kommt und andere unser wahres Gesicht erkennen, dann sind wir beschämt. Bis dahin aber sind wir verhärtet. Sie haben Gott den Rücken zugekehrt. Und erst wenn eine große Not in ihr Leben kommt, dann sind sie schnell und rufen um Hilfe und Rettung, oder? Das haben wir hier gerade gelesen in Vers 27. Mach dich auf und rette uns, schreien sie dann. Dann, wenn Probleme kommen. Die ganze Zeit gehen sie weg vom Herrn, aber wenn Probleme kommen, mach uns auf und rette uns. Ansonsten wird so vieles des christlichen Lebens einfach ausgelassen und man ist nicht einmal mehr beschämt drüber. Vers 28. Wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht hast? Sie sollen sich aufmachen, wenn sie dich retten können zur Zeit deines Unglücks. Denn so viele Städte hast du da, so viele Götter hast du auch. Warum wollt ihr denn mit mir rechten? Ihr seid ja alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Der Punkt hier ist der, dass der Herr schweigt, wenn Not kommt und Probleme in ihr Leben kommen. Und er sagt, du sagst zu mir, ich soll aufstehen und dir helfen. Frag doch deine Götter. Frag doch deine Götter, denen du dienst. Die soll er dir helfen. Frag die doch mal. Das, was die ganze Zeit deine Zeit in Beschlag nimmt, was dir so wichtig ist, dem du nachjagst, frag die doch. Komm doch nicht zu mir, frag doch die. Die soll er dir helfen. All die Dinge, die die Zeit vom Gebet und der Gemeinschaft mit dem Herrn wegnehmen, Dienst für den Herrn, Zeit in seinem Wort. All die Dinge, die sie stattdessen getan haben, mit denen sie sich beschäftigt haben, werde ihnen ja irgendeine Freude gemacht haben. Sonst hätte es das nicht gemacht, ja, das ist ja klar. Aber sie haben nie Gott gefragt und gesucht, ob das richtig ist, ob es Wachstum bringt. Und Gott sagt jetzt, jetzt sieh selber zu, wie dir all diese Dinge helfen und nützen. All das, was dir so wichtig war. Und manchmal erhört Gott unsere Gebete dann nimmer und hilft nicht, ganz einfach, um uns eine Lektion zu erteilen. Stimmt's? Vers 30. Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen, sie haben die Züchtigung nicht angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe. Der Herr hat immer wieder versucht, sie zum Buße und Umkehr zu bewegen durch verschiedene Züchtigungen, aber es war vergeblich. Ihr Gewissen ist nicht ermacht. Ihre Herzen sind nicht erweicht und gedemütigt unter der gewaltigen Hand Gottes. Sie haben ihn nicht gesucht und angerufen. Sie haben die Züchtigung nicht angenommen. Sie haben sogar die eigenen Propheten umgebracht. Es erinnert mich irgendwie an Amos 4. Der Herr bringt eine Züchtigung nach der anderen. Sie werden immer intensiver und immer noch stärker und immer noch schlimmer. Und fünfmal hintereinander heißt es, doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir. Doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir. Doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir. Und am Ende, sagt der Herr, dann werde ich eben weitermachen. Bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Vers 31. O du verkehrtes Geschlecht, achte doch auf das Wort des Herrn. Bin ich denn für Israel eine Wüste gewesen oder ein Land tiefer Finsternis? Warum spricht denn mein Volk, wir schweifen frei umher, wir kommen nicht mehr zu dir? Siehst du das Problem? Hier, das Volk war undankbar gegenüber dem Herrn. All die Segnungen und Wohltaten des Herrn vergesse und Gott fragt, war ich denn eine Wüste für dich, wo alles trocken und unfruchtbar ist? War ich Finsternis für dich? Ist es nicht eher so, dass ich euch getragen habe wie Schafe, euch versorgt habe wie der Hirte die Schafe, habe euch zu den grünen Augen geführt und zum frischen Wasser und habe euch Licht und vom Himmel gegeben, Sonne und Regen und himmlisches Manna und ihr tut so, als wäre ich eine Wüste für euch und Finsternis? Undankbarkeit ist das Nächste, wenn wir vom Herrn abfallen. All das war vergessen. Sie haben den Herrn nicht mehr gedankt, nicht mehr gelobt und nicht mehr gepriesen. Und die zweite Hälfte von Vers 31, wir, sagt er, wir sind die Herren und müssen dir nicht nachlaufen. Was für absurde und törichte Ausmaße kann es annehmen, wenn wir vom Herrn abfallen. Schwache, elende Kreaturen, Bettler, die nichts vorzuweisen haben, und dann sage, wir sind die Herren, wir sind die Herren, wir sind König. Das würden wir uns wohl nicht sagen. Aber unser Benehmen zeigt es. Ich muss nimmer beten vor dem Gottesdienst. Muss nimmer beten vor der Bibelstunde. Muss nimmer beten, wenn ich morgens in die Schule oder in die Arbeit gehe. Wir sind die Herren. Ich brauche keine Ratschläge von anderen. Brauche keine Gemeinschaft mit den anderen. Ich schaffe das auch allein. So. Ich verfüge selbst über meine Zeit, mein Geld, mein Körper, mein Dienst. Ich muss den Herrn nicht suchen um Führung. Ich muss auch nicht warten auf seine Antwort. Ich gehe einfach voraus. Ich entscheide selber, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich diene, in welche Gemeinde gehe. Wir sind die Herren. Das ist der nächste Schritt vom Abfall. Wir verlieren das Bewusstsein unserer eigenen Schwäche und Abhängigkeit vom Herrn. Wir hören auf, ihm zu danken, zu loben. Wir hören auf, ihn wertzuschätzen, ihn zu suchen. Am Anfang ist das vielleicht alles noch klein, unscheinbar. Und das ist das Heimtückische. Es beginnt klein und wächst und wächst und wächst. Eine Abwärtsspirale. Weltliche Dinge werden immer wichtiger. Wir legen unseren Kopf wie Simpson in den Schoß von der Delilah und sie schneidet uns die Locke ab. Und dann stehen wir irgendwann auf und denken, wir können rausgehen, so wie wir immer rausgegangen sind. Und wir merken nicht, dass der Herr schon gar nicht mehr da ist. Und fragen uns, was in aller Welt ist passiert. Wir merken nicht, wie der Herr weg ist. Simpson ist am Ende blind, gebunden. Er muss die Mühlsteine des Feindes bewegen. Er dreht sich nur noch im Kreis mit seinem Mühlstein. Kein Vorwärtskommen mehr. Gebunden. Andere bestimmen über ihn. Und er produziert für den Feind. Er produziert den Weizen für den Feind. Es beginnt klein, ihr Lieben. Wenn Gott uns beruft und rettet, dann ruft er uns zur Absonderung und zur Heiligung. Welt und Herr, die gehen nicht so irgendwo nebeneinander her, die überlappen nicht, die gehen in zwei unterschiedliche Richtungen. Welt geht so und der Herr geht so. So wie Nord und Süd. Und es beginnt klein. So beginnt Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Stimmt's? Am Anfang wandeln wir nur mit dem Herrn, nur mit den Gottlosen. Wir gehen nur mit ihnen. Wir können jederzeit abbiegen, aber wir machen das nicht. Und dann stehen wir da, wo sie stehen. Und wir interessieren uns mehr für das, was sie sagen. Und wir hören zu und es klingt gut. Und wir bleiben stehen. Und am Schluss setzen wir uns hin mit ihnen. Und haben Gemeinschaft mit ihnen. Denke so wie sie, mache so wie sie, spreche so wie sie, lebe so wie sie. Obwohl, machen wir weiter, Vers 32. Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel, aber mein Volk hat mich vergessen, seit unzähligen Tagen. Wie gut weißt du, deinen Weg einzurichten, um Liebe zu suchen, darum hast du dich auch an Verbrechen gewöhnt auf deinen Wegen. Sogar an deinen Kleidersäumen findet man das Blut armer, unschuldiger Seelen, die du nicht etwa beim Einbruch angetroffen hast, sondern auf allen diesen Wegen. Obwohl sie seine Kinder waren, empfangen, Beweise seiner Liebe gesehen habe, habe sie Gott vergessen. Und das lange Zeit, seit unzähligen Tagen. Wie viele Tage? Wochen? Monate? Können er vergehen ohne ernste Suche nach Gott, ohne sich selber zu prüfen und Gott zu sagen, erforsche mich, Herr. Erkenne mein Herz, sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Man hat sich seinen verkehrten Weg eingerichtet, sagt er hier, Vers 33. Wie gut weißt du, deinen Weg einzurichten, um Liebe zu suchen. Den Weg einrichten, das hebräische Wort ist yatab. Das bedeutet trimmen, schön machen, angenehm machen. Sie haben sich ihren Weg so eingerichtet, um diese Liebe dieser Welt zu finden. Das Schöne gemacht. Sie haben sich an das Verkehrte gewöhnt, sagt es hier im Vers. Und sie haben sogar andere negativ beeinflusst, mitgezogen auf diesem falschen Weg, dass auch die dann immer mehr in die falsche Richtung gehen. So wie in Bunyans Pilgerreise. Da, wo Christ und sein Begleiter unterwegs sind. Und was kommt da? Die Abwegswiese. Die Abwegswiese. Und die sieht gut aus. Die sieht viel leichter aus als der Weg, auf dem wir gehen. Und die läuft anscheinend parallel zu unserem Weg. Also warum gehen wir dann einfach über den Zaun drüber und dann laufen wir einfach parallel zu unserem Weg auf der Abwegswiese? Ist ja viel einfacher. Und der eine zieht den anderen mit rüber. Und dann sind sie beide dort. Und wo enden sie? Beim Riesen Verzweiflung in der Zweifelsburg. Und sind gefangen. So weit, dass der eine sagt, nimm dir einfach das Leben, du kommst hier sowieso nicht mehr raus. Prüfen wir uns so wie. Das ganze Kapitel, ich habe das mal durchgezählt, es sind über 20 Fragen, die der Herr stellt. Über 20, ich glaube 23 oder sowas. Herzerforschende Frage, die er stellt. In Vers 17 sagt er, hast du dir nicht selbst bereitet, indem du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast zu der Zeit, als er dich auf dem rechten Weg führte? Und nun, was soll dir deine Reise, dein Weg nach Ägypten helfen, um die Wasser des Nils zu trinken? Oder was soll dir die Reise, dein Weg nach Assyrien helfen, um die Wasser des Euphrats zu trinken? Vers 23, wie kannst du sagen, ich habe mich nicht verunreinigt und bin den Baal nicht nachgelaufen? Schau doch deinen Weg im Tal an. Erkenne, was du getan hast, du leichtfüßige Kamelin. Er spricht immer von deinem Weg. Ich habe dich den rechten Weg geführt, heißt es hier im Vers 17. Aber das andere, das ist dein Weg. Dein Weg. Was soll der Weg nach Ägypten? Was denkst du, was du da findest? Was glaubst du, was du da findest? An diese Wühltische und den Sonderangebote der Welt, was denkst du, dass du da findest? Am Fluss Sihor, das ist ein anderer Name für den Nil, Sihor, was bedeutet es? Schleim, Schlamm. Was glaubst du, was in der Welt in diesem Schleim findest, in diesem Schlamm? Oder in Assyrien. Antichristus wird der Assyrer genannt in der Bibel. Was glaubst du, was du da findest in diesem Antichristlichen, wo Christus verlacht wird, gehasst wird, gelästert wird? Was denkst du, dass du da findest? Und dann wunderst du dich, wenn du keine Kraft hast, keine Freude hast, wenn keine Erweckung kommt, wenn keine Seele gerettet werde, wenn du das Fernsehprogramm viel besser kennst als deine Bibel. Was glaubst du da zu finden in Ägypten und in Assyrien? Samuel Rutherford hat gesagt, Zitat, ich habe das Manna Christi geschmeckt und es hat mir den Appetit auf das braune Brot der Freuden dieser Welt genommen. Und das Schlimme und das Traurige, ihr Lieben, ist bei dem Ganzen, nicht nur fügen wir uns selber Schmerzen und Schade zu, wir ziehen andere mit hinab. Die beginnen auch nachzulassen. Es bleibt nicht bei uns. Unser Zeugnis und unser Leben beeinflusst auch andere. Wenn wir nachlassen, lassen andere auch nach. Wie dem der einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, dass sie fallen. Es wäre besser, wenn ein Mühlstein um ihren Hals gehängt würde und sie würde in der Tiefe ersäuft werden. Vers 35, aber du sagst, ich bin doch unschuldig. Gewiss hat sich sein Zorn schon von mir abgewandt. Siehe, ich will mit dir ins Gericht gehen, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Ist das nicht eine erstaunliche Aussage? Trotz der enormen Sünde und Übertretung und Verlassen der Liebe plädieren die weiter auf nicht schuldig. Das ist ein Zeichen des Abfallens. Diese unerhörte Selbstgerechtigkeit. Man hat kaum noch ein geistliches Leben und wenn, dann nur noch ganz mechanisch, ohne Herz oder mit kaltem Herz. Und man behauptet, bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe keine Probleme. Wisst ihr, als ich vor etwas über 20 Jahren mit dem Bruder Horst Bibelstunde angefangen habe im Gefängnis in Heilbronn, da habe ich mich oft gewundert, als die Leute kamen. Und dann habe ich gedacht, das ist schon interessant. Scheinbar sind mindestens 75% von denen 900, die hier drinnen sind, unschuldig. Oder vielleicht sogar noch mehr. Irgendwie sind die hier alle unschuldig. Weil jeder, der da reinkommt, der sagt, ich bin zu Unrecht hier drin. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe keine Probleme. Bei mir ist alles in Ordnung. Alles okay. Stimmt's? Viele. Ihnen. Sprüche 30, Vers 12 heißt es, eine Generation, die rein ist in ihren eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Siehst du so ein bisschen jetzt diese einzelne Stufe dieses Abfallens? Es geht immer und immer weiter. Klein und unmerklich beginnt es und die Welt gewinnt wieder Einfluss. Hosea 7, Vers 8. Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Und irgendwo kann man manchmal fast so ein kleines System finden oder sehen. Es beginnt mit dieser Liebe zu dieser Welt wieder. Und dann kommt Unglaube. Und dann kommt Gleichgültigkeit. Und dann kommt Unwissenheit. Und dann kommt Menschzentriertheit. Nur noch der Mensch am Ende. Nur noch ich. Gott ist völlig aus dem Bild verschwunden. Nur noch der Mensch, seine Lüste, seine Ehre, sein Wohlgefalle. Das Herz verhärtet so sehr, dass man am Ende praktisch lebt wie ein Atheist, wie so, als gäbe es keinen Gott. Und trotzdem diese unerhörte Selbstgerechtigkeit. Und Gott sagt, ich werde mit dir ins Gericht gehen. Durch mein Wort, durch meine Rute, aber ich werde mit dir ins Gericht gehen. Vers 36. Was läufst du ständig hin und her und änderst deinen Weg? Du wirst an Ägypten ebenso zustanden werden, wie du an Assyrien zustanden geworden bist. Auch von dort wirst du abziehen müssen, die Hände auf dem Kopf, denn der Herr hat dich verworfen, auf welche du dein Vertrauen setzt, und es wird dir mit ihnen nicht gelingen. Siehst du das Bild, diese Selbstgefälligkeit, Selbstzufriedenheit? Die laufen hin und her, sie meinen besonders clever zu sein, weil sie hier einen Pakt mit Ägypten machen und dort einen Kompromiss und halten Fleisch für ihren Arm. Sind überzeugt, alles unter Kontrolle zu haben, die Dinge organisieren und kontrollieren zu können. Aber warum laufen sie hin und her? Weil die Einzelnen ihnen eben doch keine Hilfe und Rettung geben können. Deshalb laufen sie von einem zum anderen. Jeremia 17, Vers 5 sagt er später, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in den dürren Wüstenstrichen hausen. Und so sagt der Herr hier in Vers 37, alles worauf du dein Vertrauen setzt, wird dir nicht helfen. Es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen. Ich hoffe, dass niemand hier in der Lage ist. Aber das ist nicht nur der Einzelne. Es kann ganz genau so passieren mit einer ganzen Gemeinde, ihr Lieben. Man läuft hin und her und bohrt sich hier ein paar Dinge aus der Welt. Man tut jetzt Rock- und Popmusik einführen in der Gottesdienst und ein bisschen Rapmusik einführen. Wir borgen uns das da, borgen wir uns Worship Nights in der Gottesdienst. Da haben wir Theateraufführungen, da haben wir halt Pastore hinter der Kanzel. Dann bringen wir ein paar neue Bibelübersetzungen raus und nennen das eben eine Volksbibel mit X geschrieben. Volksbibel. Da hat Gott keinen heiligen Willen mehr, sondern er tut das, worauf er Bock hat. Und das, was er geil findet. Entschuldigung, dass ich die Worte nehmen muss, aber so steht es nun mal da drin. Und dass er versteht, von was ich hier spreche. Ich warte darauf, dass sie irgendwann eine Bibel rausbringen, die heißt dann Bibelübersetzung für linkshändliche Golfspieler oder was weiß ich. Und man ist so überzeugt davon, wie clever man alles macht, wie toll man alles arrangiert und organisiert, um die Welt für Jesus zu gewinnen. Alles wird nur nach dem Prinzip der Nützlichkeit bestimmt. Hilft es mir, Resultate vorzuweisen? Habe ich meine Kirche voll? Sind Resultate sichtbar? Und manchmal sind Resultate tatsächlich sichtbar in dieser Gemeinde. Das ist das Interessante. Aber weißt du, was das in der Bibel auch heißt? Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst? Also Resultate vorweisch. Was nützt es dir, wenn du doch Schade an deiner Seele nimmst? Der Herr hat all dies verworfen, worauf sie ihr Vertrauen gesetzt habe, und er sagt, es wird dir nicht gelingen. Als Mose den Felsen geschlagen hat, da kam Wasser raus. Stimmt's? Resultate? Aber es war ungehorsam. Und er hat es teuer bezahlt, oder nicht? Sie haben sich ihren Weg eingerichtet, Vers 33, angenehm gemacht. Man folgt dem Mainstream der Welt, nur keine Abgrenzung, keine Gegenstimme verlauten lasse, brisante Inhalte der Bibel einfach ausrangieren, der Ausverkauf der biblischen Werte ist im vollen Gange. Profillosigkeit, die Reifen sind abgefahren und schlittert geradewegs in der geistliche Bankrott. Man sägt sich selber den Asch ab. Wir gehen vielleicht noch kurz ins Kapitel 3. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ne? Kapitel 3, Vers 1. Und er spricht, wenn ein Mann seine Frau verstößt und sie ihn verlässt und einem anderen Mann zu eigen wird, darf er zu ihr zurückkehren. Würde nicht ein solches Land dadurch entweiht? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und du solltest wieder zu mir zurückkehren, spricht der Herr. die Illustration ist, also die in der Hurerei der Untreue in der Ehre, in der Ehe. Das wäre schon schlimm, wenn es nur einen anderen Liebhaber gegeben hätte. Aber Israel hatte viele, viele Liebhaber. Abfallen vom Herrn ist Untreue. Man hat keinen Respekt vor diesem Ehebund, dem Eheversprecher. Wenn ich mit dem kostbaren Blut Jesu gekauft bin und der Heilige Geist in mir wohnt und ich ein Kind Gottes bin, dann ist da ein Bund mit Gott entstanden. Und ich muss treu zu ihm sein. Ich kann nicht mehr hier und da mit der Welt und mit Sünde flirten, den Bund entweihen und brechen und untreu sein. Abfallen vom Herrn beginnt da, wo wir diesen Bund mit dem Herrn nicht mehr ernst nehmen. Und wir sehen immer unsere Pflicht, treu zu sein. Das Bild wird weiter ausgeführt im Vers 2. Er sagt, erhebe deine Augen zu den Höhen, schau, wo hast du dich nicht schänden lassen? An den Wegen sitzend hast du auf sie gewartet wie ein Araber in der Wüste und du hast das Land geentweiht durch deine Hurerei und deine Bosheit. Deshalb blieben die Regenschauer aus und kein Spätregen fiel, aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes und wolltest dich nicht schämen. Siehst du? Israel hat jedem, der vorüberkam, seine Liebe angeboten, jedem Nachgelaufen, der vorüberkam, hat sich über all diesem Verlangen nicht einmal geschämt. Da, wo wir zu Beginn unseres Glaubenslebens so empfindsam, vorsichtig waren und ja nichts tun wollte, was den Herrn betrübt oder Sünde war, und man hat sofort Buße getan, wenn man durchgefallen ist, da berührt es einen plötzlich nicht mehr. Das Herz ist verhärtet und man schämt sich noch nicht einmal mehr dafür, für sein Verhalten. Vers 4 und Vers 5. Hast du nicht eben jetzt angefangen, mir zuzurufen, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du, soll der ewiglich grollen, für immer zürnen? Siehe, so hast du gesprochen und dabei Böses getan und es durchgesetzt. Ein Bild nach dem anderen kommt hier, wie so ein Fotoalbum des Abgefallenen. Die ganze Zeit haben sie den Herrn nicht gesucht und angerufen, waren undankbar, in ihrem Selbstmitleid und Hurerei verstrickt. Und wenn sie doch seinen Namen nennen, sage sie, mein Vater, der Freund meiner Jugend. Die ganze Zeit hat sie nicht gesehen und jetzt sagt er, mein Vater, der Freund meiner Jugend. Was für eine Heuchelei. Weil sie ja doch an ihre Wege festhalte. Keine Furcht vor Gericht und Züchtigung. Er sagt es ja hier, Gott wird nicht ewig zornig sein mit mir. Der beruhigt sich schon wieder. Das geht vorbei. Ich kann trotzdem meine verkehrten Wege weitermachen. So denke sie und beharre in ihrer Sünde. Liebe zu den Dingen dieser Welt, verachte die Heiligkeit Gottes. Aber er ist ein vollkommener Vater. Er muss sie züchten und er wird sie züchtigen. Vers 6 und Vers 7. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück und ihre treulose Schwester Juda sah dies. Die Bilder erklären sich fast schon selber. Hier ist die Warnung an Juda. Und der Herr sagt, siehst du das mit Juda? Siehst du das nicht, wie Israel es schon ergangen ist? Die haben das Gleiche gemacht. Siehst du das nicht, was mit denen passiert ist? Wie ihre Sünde und Abtrünnigkeit immer noch schlimmer geworden wurde, bis das Gericht kam. Siehst du das nicht? Siehst du nicht? Gibt es nicht genügend Beispiele, wo das schon passiert ist und du machst dasselbe wie die? Kennen wir nicht Leute, die vom Herrn irgendwann weggegangen sind und wir sehen, was mit ihrem Leben passiert ist und macht es uns nichts aus? Siehst du das nicht, Juda? Israel hat doch das alles schon durchgemacht. Israel hat dieselbe Fehler gemacht und du machst sie wieder. So vieles, ich muss hier langsam zum Schluss kommen. So vieles wird uns hier gezeigt, wir können das gar nicht alles betrachten. In Vers 10 sehen wir nochmal ihre Heuchelei. Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und so passiert es mit uns. Wir tun so, als ob wir mit dem Herrn gehen, wir kommen in die Versammlungen, wir schlagen unsere Bibeln auf, wir singen die Lieder, aber es ist alles nur zum Schein. Nur Theater. Heuchelei. Aber nun in Vers 12 sehen wir den großen Aufruf zur Umkehr und wie sie umkehren solle. Und das ist so hilfreich für uns. Er sagt hier in Vers 12, geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin und sprich, kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jeden grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Erkenne, hier kommt der Weg raus aus dem Dilemma. Erkenne deine Schuld, Israel. Anerkenne sie in all ihrer Hässlichkeit als das, was sie wirklich ist, ohne irgendwas zu beschönigen, ohne irgendwas kleinzureden, herunterzuspielen, zu rationalisieren, zu minimieren, zu bagatellisieren, zu entschuldigen mit 100 Ausrede. Erkenne einfach deine Schuld, Israel. Fühle deine Schuld. Sei beschämt über deine Schuld, was du Gott und dir selber und dem Volk Gottes angetan hast, dass du Gott und sein Wort und seine Autorität, seine Heiligkeit, seine Majestät verachtet hast. Das ist der einzige Weg, wie wir wieder zum Herrn kommen können. Und dann, sagt er in Vers 14, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr und ich will euch nehmen. Die beiden Dinge gehören zusammen. Manchmal tun wir Buße und wir bitten um Vergebung, aber dann gehen wir den falschen Weg trotzdem weiter. Manchmal schlagen wir einen neuen, besseren Weg ein, aber ohne echte Buße vorher getan zu haben. Beides muss da sein, ihr Lieben. In Vers 22 sagt er dann, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder. Ich will eure Abtrünnigkeit heilen. Siehe, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Ich will eure Abtrünnigkeit heilen. Dasselbe schreibt Hosea in Hosea 14, Vers 5. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne, gerne will ich sie lieben. Denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich will für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie eine Lilie und Wurzeln schlagen wie der Libanon. Was für eine wunderbare Verheißung. Der Herr will nicht nur die Sünde vergeben, sondern sie von ihrer Abtrünnigkeit heilen. Und den Abtrünnigen gern lieben, wie den verlorenen Sohn der Heimkehr zum Vater. Er bekommt das Festgewand, das gemästete Kalb wird geschlachtet, sie sind fröhlich miteinander. Gerne will ich sie lieben. Gern. Am Anfang der Predigt von Jeremia stand die Erinnerung an die Zeit der ersten Liebe, wie groß die Liebe und Zuneigung und der Eifer war. Und in Vers 5 stellt der Herr diese Frage, Jeremia 2, Vers 5. Was habt ihr denn Unrechtes an mir gefunden? Was habe ich euch getan, dass ich das verdient habe? Und ihr mich verlasst und dem Nichtigen nachlauft? Was habe ich euch getan? Wie bei einer Scheidung. Man fragt sich, liebt der andere mehr? Liebt er mehr? Was habe ich dir getan, dass du mich verlässt? Womit habe ich das verdient? Was hast du Unrechtes an mir gefunden? Am Anfang meines christlichen Lebens habe ich immer gedacht, je älter ich werde mit dem Herrn, umso mehr verstehe ich seine Liebe. Und jetzt ist es so oft gerade umgekehrt. Je länger ich mit dem Herrn gehe, geht es mir oft so, dass ich es eigentlich weniger verstehe. Manchmal frage ich mich, über was ich mehr staune, über die erlösende Liebe, die mich errettet hat, oder seine bewahrende Liebe, mit der ich Wurm geliebet war, wie Ter Stegen das in seinem Lied schreibt. Über was staune ich mehr, über diese erlösende Liebe oder diese bewahrende Liebe, die einen nicht gehen lässt, die so langmütig und treu und geduldig ist, trotz aller Sünde, allem Versage, und trotzdem sagt, gerne will ich dich lieben. Kennt ihr das auch? Manchmal verstehe ich es weniger als man. Auf eine Art verstehe ich es mehr, auf eine andere Art verstehe ich es weniger. Wie gern und wie sehr liebt Gott seine Kinder. Es fällt ihm schwer, mit ihnen zu zürnen. Da ist er nicht in seinem Element, wenn er Zorn üben muss. Seine Freude ist es zur Liebe. Und er ist bereit, die Abtrünnigkeit seiner Kinder zu heilen, von dem unheimlichen Zug immer nach Ägypten und Assyrien zu schielen. Er will wieder Tau sein auf dem Dürreland, sagt er. Blühen soll es wieder. Aufblühen soll dieses Leben wieder. Wurzeln schlagen soll es wieder. Es ist eine schwierige Botschaft für Jeremia gewesen. Dieser junge Mann, seine erste Predigt. Man predigt gerne über andere Sachen. Ich würde manchmal auch sehr gerne über andere Sachen predigen. Es ist trotzdem die Botschaft einer Liebe Gottes hier. Auch wenn sie nicht so gut anfühlt. Jemand sagte mal, im Allgemeinen beginnt unsere Abtrünnigkeit an der Tür unseres Gebetskämmerleins. Und dort beginnt auch unsere Wiederherstellung. Wenn wir endlich wieder in unser Kämmerlein gehen und die Tür schließen, zu unserem Vater kommen, den zerbrochenen Altar wieder aufbaue, das Feuer wieder anzünde, die Wände unseres Kämmerleins wieder etwas höre von unserem Flehen und Bitten und Loben und Danke und Bekennen. Was für ein gesegneter Moment wäre das? Selbst wenn unsere erste Handlung die wäre, an die Brust zu schlagen und sage, Gott sei mir Sünder gnädig. Ihr Lieben, die Hölle ist noch genauso tief und finster und grausam, wie sie immer war. Nichts hat sich verändert. Unsere Seele ist noch genauso kostbar, wie sie immer war. Auch wenn du die ganze Welt gewinnst, du kannst nichts geben, um deine Seele auszulösen. Und die Ewigkeit ist immer noch so, wie sie immer war. Nämlich ewig. Und sie kommt jeden Tag näher. Und die Frage ist, wo verbringe ich die Ewigkeit? Beim Herrn oder auf der anderen Seite? Christus ist noch dasselbe, wie er immer war. Er ist immer noch ein Freund der Sünder. Er ist immer noch der, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Viele herzerforschende Fragen, mehr als 20 in diesem Kapitel, die auf eine Antwort warten. Nehmen wir sie ernst? Hören wir sie überhaupt? Hören wir die Verheißung am Ende? Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben. Gib ihm die Chance, das zu beweisen. Verpass nicht dein Glück, dein ewiges Glück. Schenk ihm dein Vertrauen. Jedes andere Vertrauen wird verworfen. Es gelingt nicht. Wir haben das vorhin gelesen. Alles andere sind löchrige Zisternen. Sie haben kein lebendiges Wasser, nur Schlamm. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Komm zu ihm. Heute. Jetzt.